Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Das Kinderlied hat tatsächlich die ganze Predigt in einem Satz, in einem Vers zusammengefasst. Unfassbar gut. Wenn es sich lohnt für dich in dieser Woche, einen Vers aus der Bibel auswendig zu lernen, dann ist es 1. Mose 1, Vers 27. Der lohnt sich. Nun, schaust du dir hin und wieder auch eine Bedienungsanleitung an? Schaust du hin und wieder eine Bedienungsanleitung des Herstellers hinein? Ich tue das nicht sehr oft, aber hin und wieder tue ich's, wenn ich etwas Wertvolles nicht ruinieren will. Vor ein paar Wochen ging unser Kühlschrank kaputt, wir haben einen neuen besorgt und ich wollte nicht, dass dieser neue Kühlschrank mit seinen ganz vielen tollen Funktionen irgendwie, dass ich den ruiniere, und so musste ich mich ein wenig widerwillig, weil es nicht so ganz meine Gewohnheiten spricht, durch die Bedienungsanleitung durchjagen und zwar widerwillig von Anfang bis zum Ende lesen. Aber ich wollte den Kühlschrank nicht ruinieren, sondern wir wollen noch ein paar Jahre Freude an ihm haben. Nun, wie sollen Dinge funktionieren? Du schaust am besten in das Handbuch desjenigen, der es hergestellt hat. Nun, wann schaust du nicht in eine Bedienungsanleitung hinein? Wenn du meinst, das Gerät gut zu kennen, nicht wahr? Das tun wir schon seit 1. Mose 3. Seit dem Sündenfall. Wir denken über uns Menschen, wir kennen uns sehr gut. Schlussendlich habe ich ja so viel Jahre Lebenserfahrung. Aber irgendwie irren wir ganz gewaltig. Und 1. Mose 1, Vers 27 ist im wahrsten Sinne des Wortes die Bedienungsanleitung für dich und mich, für dein ganzes Leben, für mein ganzes Leben. Und es lohnt sich, diese zu kennen, auswendig zu kennen. Nun, in unserer Serie über 1. Mose sind wir nun im 6. Tag schon angekommen. Wir haben festgestellt, dass die 5,5 Tage bisher nur Vorbereitung waren auf diesen großen Moment. Weil an Tag 6 präsentiert Gott sein Juwel der Schöpfung, und zwar sein Abbild. Es soll Gott auf Erden reflektieren und repräsentieren. Und alles, was Gott bisher getan hat, von Tag 1 bis Tag 6, die erste Hälfte, war nur, um ein Zuhause für den Menschen vorzubereiten. Nun, es sollte dem Menschen als ein Zuhause dienen. Das sehen wir vor allem darin, dass eines Tages alles aufgelöst werden wird, alles vergehen wird, außer der Mensch. Der Mensch lebt weiter. Alles, was Gott geschaffen hat, wird hier auf dieser Welt eines Tages vernichtet werden. Und in all dem, was Gott bisher geschaffen hat, sehen wir Gottes Kreativität und seine Liebe. Er hätte alles schwarz-weiß machen können, aber er schuf es in Farbe. Er hätte höchstens drei Tiere schaffen müssen. Ja, wie der Volksmund so sagt, eine eierlegende Wollmilchsau. Einfach ein Tier, das alles herstellt, was wir brauchen. Aber Gott schuf eine Vielzahl von Landtieren, von Fischen, von Vögeln, über die wir regieren sollen. Brauchen wir die alle? Nein. Und trotzdem schuf Gott sie. Gott hätte irgendwie so einen Armee-Power-Riegel herstellen können. Eine Frucht, die an einem Baum wächst und uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Oder irgendwie so eine Kartoffel. Morgens zum Frühstück als Rohkost, zum Mittag gebraten und zum Abend gekocht und gestampft. Zu Weihnachten vielleicht noch irgendwie besonders geräuchert oder so. Aber eine Kartoffel. Aber nein, Gott gab uns so viele Sorten, Farben, Geschmäcker an Obst und Gemüse, dass wir tatsächlich schon den Überblick verlieren und noch nicht einmal alle gekostet haben, die es gibt. Aber Gott gab uns all das, weil er uns liebt. Und dann gab er uns all die Pflanzen, einfach nur schön anzuschauen und in die Blumenvase zu stellen. Nun, viele haben überhaupt keinen Nutzen, aber sie sollen einfach nur den Menschen erfreuen. Gott hat all das für den Menschen geschaffen. Wenn wir an Rosen denken, an Tulpen, wie sie geformt sind, an Krokusse. Nun, wir spulen den Winter ein bisschen vor und denken schon an die Schneeglöckchen oder im Frühling an die Lilien, wie besonders sie geschaffen sind. Und sie vergehen alle wieder, sie verwelken. Aber Gott hat sie für uns gemacht. Und weißt du, es ist Satan, der Feind Gottes, der dir einreden will, dass Gott nicht gut ist. Und dabei schmecken wir jeden Tag, mindestens dreimal am Tag, dass Gott gut ist. Es ist Satan, der dir einreden will, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Dass du selbst besser wissen kannst, was besser für dich wäre. Dass du selbst besser für dich sorgen und auf dich Acht geben kannst, wie er es tut. Was für ein Irrtum. Damit hat Satan Eva geködert und damit ködert er dich und mich, um uns von Gott zu entfernen. Und Gott hat uns noch ein besonderes Geschenk gegeben, das werden wir uns heute ansehen. Er gab zwischenmenschliche Beziehungen, insbesondere die Ehe. Nun, das werden wir uns heute ansehen. Wir werden sehen, dass die Prinzipien, die Gott gibt in diesem Vers, das Fundament sind für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, beginnend in der Ehe, über Freundschaft, über Gemeinde bis hin zu dem großen Kontext der Gesellschaft. Diese Prinzipien, die wir uns anschauen, sind das Fundament für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die es gibt. Lasst uns den Abschnitt lesen und ich möchte des Zusammenhangs halber den ganzen Tag lesen, also nicht den ganzen Tag lang vorlesen, sondern den ganzen Schöpfungstag, 1. Mose Kapitel 1, Vers 24 bis zum Schluss. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen. Nun, was heißt das? Nun, das bedeutet, dass wir nach einer Vorlage geschaffen sind. Und diese Vorlage ist Gott selbst. Gott existiert in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und nun sagt Gott, ich will ein Abbild, eine Replik, eine Kopie von dieser Trinität machen. Und was schafft er? Was ist sein Abbild? Sein Abbild ist auch eine Einheit, man könnte sagen, der Mensch in der Mehrzahl, nämlich als Mann und Frau. Nur zwei Personen. Wir sprechen hier nicht von, danke für den Hinweis, nicht von Geist, Seele und Leib, sondern Gott in der Trinität schafft ein Abbild, eine Einheit in Mehrzahl. Und was rauskommt, ist ebenfalls Einheit in Mehrzahl. Allerdings ein Mensch oder die Menschheit in zwei Geschlechtern, als Mann und Frau. Letztes Mal haben wir uns schon gesehen, dass Gott uns einen Körper gab, obwohl er keinen physischen Körper hat. Wir haben Augen, Ohren, Mund und Hände, weil wir dadurch Gott repräsentieren. Aber die Ebenbildlichkeit Gottes, nun, man könnte sagen, sie steckt nicht in unseren Chromosomen. Sie ist nicht in den Nervenbahnen zu finden und irgendwie mit einem Test ausfindig zu machen. Man kann unsere Gottes-Ebenbildlichkeit auch nicht mit einem Bluttest nachweisen. Auch in keinem EKG sehen, in keinem MRT messbar machen. Selbst wenn man sogar den Körper wegnehmen würde, existieren wir weiter. Nun, heute werden wir uns auf Vers 27 und 28 konzentrieren und uns anschauen, wie die zwischenmenschlichen Auswirkungen sind, dass wir Abbild Gottes sind. Warum sind wir so wertvoll? Weil Gott uns so geschaffen hat. Nun, das teuerste Gemälde auf dieser Welt, ich wusste es auch nicht, bis ich nachgeschaut habe, ist Salvador Mundi. Das ist der Titel des Bildes. Es trägt den Titel auf Deutsch, ist Latein und heißt Erlöser der Welt. Es wurde 2017 in New York auf einer Auktion für 450 Millionen versteigert. Nun, und dann denkt man im ersten Augenblick, was macht dieses Gemälde so wertvoll? Ja, es ist einfach ein Gemälde. Ist es die Farbe? Also wurde Gold verwendet, um damit zu malen? Nein. Ist es die Leinwand, die so besonders ist? Es wurde auch nicht auf Gold gemalt. Ist es die Größe des Bildes? Sind es die Pinsel, die verwendet werden? Nein, es war der Künstler, der den Pinsel geführt hat. Und zwar stammt es aus der Hand von Leonardo da Vinci. Nun wisst ihr, dieser Künstler gibt diesem Gemälde, diesem Bild, den Wert. Und genau das entspricht uns Menschen. Unser Wert liegt nicht in der organischen Materie. Das hatten wir das letzte Mal schon gesehen. Die liegt bei $5,60. Ist nicht sehr viel. Aber unser Wert, der liegt im Künstler. Was er aus diesen $5,60 gemacht hat, das gibt uns den Wert, Abbild Gottes zu sein. Der höchste Preis, der bezahlt wurde, um den Menschen zu erkaufen. Nun, lass uns nochmal in Vers 27 hineingehen, diesen so wichtigen Vers, und wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Es heißt dort, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen in zwei Geschlechtern. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt nur männlich und weiblich, Mann und Frau. Es gibt nichts dazwischen und es gibt nichts darüber hinaus. Nun, bisher war das irgendwie eine Wahrheit, an die die ganze Menschheit geglaubt hat. Aber irgendwie scheint es, dass nur unsere Generation diese Tatsache heftig debattiert. Nun, wenn du wissen willst, wie, dann druck dir diesen Vers auf ein T-Shirt und geh damit zur Schule. Im Eventcamp war nämlich dieser Vers, 1. Mose 1, Vers 27, der Leitvers des ganzen Eventcamps. Und jeder Teilnehmer hat ein T-Shirt bekommen mit diesem Vers. Einer der Jungschaler ging mit diesem T-Shirt zur Schule. Und er wurde sofort prompt vom Lehrer zitiert, dass der Platz dafür nicht an der Schule wäre. Nun, wenn man sich Lernvideos für Kinder anschaut, auf Studyflix oder wo auch immer, dann wird Kindern beigebracht, in der heutigen Zeit wird das Verständnis von Geschlecht immer vielfältiger und inklusiver. Es geht weit über die traditionelle Zweiteilung in männlich und weiblich hinaus und berücksichtigt eine breite Palette von Geschlechtsidentitäten und so weiter. Ich will nicht alles vorlesen, also es ist unfassbar, was da steht. Und das nächste Video ist gleich ein Video für quer. Nun, nein, völlig falsch. Gott schuf den Menschen in zwei Geschlechtern, männlich und weiblich. Und das Geschlecht des ersten Mannes und das Geschlecht der ersten Frau hat Gott am sechsten Schöpfungstag festgelegt. Bei allen Menschen, die danach kommen, bei allen Kindern, die nach Adam und Eva geboren wurden, wird das Geschlecht im Moment der Empfängnis festgelegt. Und zwar hat die Frau ein oder zwei X-Chromosomen und der Mann produziert eine Hälfte Spermien mit X-Chromosomen und die andere Hälfte der Spermien besteht aus Y-Chromosomen. Das heißt, ab dem Moment der Befruchtung steht das Geschlecht des Kindes fest. Es ist nicht der Wunsch der Eltern, der festlegt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Es ist nicht der Wunsch des Kindes und sagt, ich möchte ein Junge oder ein Mädchen sein. Es ist auch nicht der Zufall, weil wir haben gesehen in der Serie, es gibt keinen Zufall. Sondern es ist Gott, der dein Geschlecht festgelegt hat. Er kannte dich seit Grundlegung der Welt an. Und dass du eine Frau bist, ist Gottes Wille. Er wollte, dass du eine Frau wirst, dass du als Frau geschaffen wirst. Er wollte, dass du ihn als Frau repräsentierst. Dass du ein Mann bist, ist Gottes Wille. Er wollte, dass du ihn als Mann reflektierst. Das bedeutet, nimm diese Rolle, die Gott dir gegeben hat, freudig an. Du brauchst nicht grübeln und nachdenken, was wäre, wenn. Du brauchst nicht erst deine Identität zu suchen. Gott hat sie dir schon gegeben. Zwei Geschlechter, ein Fleisch. Nun, vielleicht triffst du auf Klassenkameraden oder auf Menschen, die sagen, ich fühle mich anders, ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Nun, weißt du, du bist nicht das, was du fühlst. Gott hat dir eine Identität gegeben. Du bist ein Junge oder ein Mädchen, ein Mann oder eine Frau, weil Gott es so wollte. Und deine und meine Emotionen, die sind vom Sündenfall betroffen. Wir können uns nicht auf Emotionen verlassen. Sie sind wie ein kaputter Kompass, der heute in die Richtung zeigt und morgen in eine völlig andere Richtung zeigt. Und du kannst einem kaputten Kompass nicht vertrauen. Wenn er dich nicht heute in die Irre führt, wird er dich morgen garantiert in die Irre führen. Nun, besonders im Teenageralter, da ringt man nach Identität. Vielleicht denkt ein Junge, ich komme mit Mädchen irgendwie viel besser aus wie mit Jungs. Vielleicht bin ich anders. Oder vielleicht hat ein Mädchen ähnliche Gedanken und denkt, ich komme mit Mädchen überhaupt nicht klar. Ich verstehe Jungs viel besser. Vielleicht bin ich gefangen im falschen Körper. Vielleicht kämpft jemand sogar mit sexuellen Zuneigungen zum anderen Geschlecht. Nun, wo findest du deine Identität? Nicht in den Gefühlen. Und die grundlegendste Frage lautet nicht, wie fühle ich mich, sondern die grundlegendste Frage lautet, wie repräsentiere ich Gott als sein Abbild? Nun, seit dem Sündenfall sind unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Emotionen, einfach alles an uns von der Sünde beherrscht. Und nur weil ein Verlangen vielleicht sehr stark sein kann und in die eine oder in die andere Richtung gehen kann, beweist es nicht, dass das Verlangen richtig ist. Ein Kleptomane, der hat auch einen starken Drang, etwas zu stehlen. Und trotzdem ist es nicht richtig. Nun, Gott legt fest, was richtig und was falsch ist. Der Transgenderismus. Nun, man könnte sagen, es ist die schlimmste Rebellion gegen Gott als Schöpfer. Ich denke, es ist noch schlimmer, wie zu sagen, es gibt keinen Schöpfer. Es ist, als wolle man Gott eine Ohrfeige geben, dass er mich als Mann oder als Frau geschaffen hat und ich stimme damit nicht überein. Und man könnte sagen, der Mensch verhält sich wie ein kleines Kind, das sich im Laden vor der Süßigkeitenabteilung auf den Boden wirft und stampft und zornig ist. Joel Beakey hat es sehr treffend zusammengefasst. Er sagt Folgendes. Er sagt, wir müssen dem Versuch widerstehen, unsere Gefühle zu unserer Identität zu machen und müssen stattdessen unsere Identität von unserem Schöpfer erlernen. Anstatt zu behaupten, ich bin ein Homosexueller oder ich bin ein Heterosexueller, sollten wir sagen lernen, ich bin ein Mann oder eine Frau, die nach dem Bild Gottes zu seiner Ehre geschaffen wurde, aber in Sünde gefallen ist. Der biblische Aufruf zur Buße ist kein Aufruf dazu, von einer sexuellen Orientierung zur anderen zu wechseln. Der Aufruf zur Buße ist ein Aufruf dazu, die Lüge zurückzuweisen, dass unsere sexuellen Begierden uns definieren. In dem Buch Ein Mann und eine Frau. Aber wie zutreffend. Gott hat nur zwei Geschlechter geschaffen. Mann und Frau, Junge und Mädchen. Und du bist ein Junge oder ein Mädchen, ein Mann oder eine Frau, weil Gott es so wollte. Freu dich darüber. Nimm es bereitwillig an. Er hat dir die Identität gegeben. Du brauchst nicht grübeln, wo sie ist. Gott wollte es so. Nun lass uns nochmal zurückgehen zu Vers 27. Und achtet ein wenig, wie der Schreiber Mose hier wechselt zwischen Singular und Plural. Es heißt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier ist die Rede von dem Menschen im Singular, aber wie sieht der Mensch aus? Nun, er ist Plural. Er ist Mann und Frau. Hier in 1. Mose 1, Vers 27 sehen wir den Beginn der Ehe. Und dieser Vers, der fasst zusammen, was später Kapitel 2 etwas umfangreicher berichtet. Nun, dort in Kapitel 2 wird beschrieben, dass Gott Eva nicht aus einem zweiten Erdklumpen Erde nimmt und zu einem Menschen formt, sondern er nimmt eine Rippe Adams. Und dann verschließt er diese Rippe Adams mit Fleisch und bildet Eva daraus. Und damit macht Gott deutlich, dass Mann und Frau ein Fleisch sind. Nun lasst uns in Kapitel 2 zum letzten Vers oder vorletzten Vers springen. 1. Mose 2, Vers 24. Dort kommt dann Eva und dann Adam, er flippt aus, er gibt ihr den Namen. Und dann macht Gott bzw. Mose einen kurzen Kommentar und sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Zwei Geschlechter, ein Fleisch. Nun, Adam und Eva wird sich nie mehr wiederholen. Es wird nie mehr geschehen, dass ein Mann einschläft, Gott dessen Rippe nimmt und mit seinem Fleisch und mit Fleisch verschließt, aufwacht und eine perfekte Frau liegt neben ihm. Nun, das wird es nie wieder geben. Und Mose bzw. Gott macht mit diesem Vers deutlich, dass ab Adam und Eva die Ehe anders eingegangen wird. Nämlich ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, nie wieder einschlafen, aufwachen, der perfekte Ehepartner ist da. Nun, aber dennoch wird etwas gleich sein. Und zwar das Prinzip, sie werden ein Fleisch sein, das macht Gott und Mose deutlich, das wird bei jedem Ehepaar so sein. Auch wenn es nie wieder so sein wird wie bei Adam und Eva. Zwei Geschlechter, ein Fleisch. Das ist Gottes Vorstellung von Ehe. Gott vereint Mann und Frau in einer Ehe. Ehe wurde nicht von Menschen erfunden. Ehe wurde auch nicht von der Gesellschaft erfunden. Und deswegen hat weder der Mensch noch unsere Gesellschaft das Recht, Ehe irgendwie nach dem Gutdünken zu definieren. Nein, Ehe hat Gott geschaffen. Und das ist Gottes Geschenk. Und Gott als Schöpfer legt fest, wie diese intimste menschliche Beziehung auszusehen hat. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Das ist der Plan Gottes. Und alles, was von diesem Plan abweicht, ist Sünde. Und was heißt das? Eine intime Beziehung vor der Ehe ist Sünde. Eine intime Beziehung zu jemandem außerhalb der Ehe ist Sünde. Eine intime Beziehung zu mehreren Personen ist Sünde. Eine intime Beziehung zum selben Geschlecht ist Gott ein Greuel. Eine intime Beziehung zu einem Tier ist Gott widerwillig. Zwei Geschlechter, ein Fleisch, ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Nun, lass uns nochmal zurückgehen zu 1. Mose 1, Vers 27. Und wir wollen die Frage beantworten, woher stammt die Ehe? Nun, findest du es heraus? Woher kommt die Ehe? Stammt sie aus dem Paradies? Ja, aber da ist noch mehr dahinter. Es ist einfach eine tolle Erfindung, um die Welt zu bevölkern. Ja, aber da ist auch noch mehr dahinter. Woher stammt die Ehe? Nun schau in 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Die Ehe stammt aus der Trinität. Die Ehe stammt aus der Trinität. Nun, was macht die Ehe so besonders? Weil sie aus dem Paradies stammt, noch ein Überbleibsel ist von vor der Sünde. Das ist großartig, aber das ist nicht alles. Was macht die Ehe so besonders? Es ist eine tolle Erfindung. Ja, ist es, aber auch nicht alles. Wird dadurch die Welt bevölkert? Ja, aber das ist auch nicht alles. Was die Ehe so besonders macht, ist, sie ist ein Abbild der Trinität. Nun, hast du schon mal etwas bekommen, wo irgendwie so eine bedeutende Persönlichkeit ihr Autogramm draufgetan hat, irgendwie unterschrieben hat? Ja, vielleicht ein Trikot von deiner Lieblingsmannschaft, signiert von deinem Lieblingsstürmer, keine Ahnung, von Harry Kane, dem besten Torjäger der Welt, trägt die Nummer 9 bei Bayern München. Irgendwie so handsigniert und man ist stolz auf das T-Shirt und trägt es mit Würde und Ehre. Und ich habe zum Abschluss der Ausbildung schon viele Jahre her am EBTC eine Studienbibel bekommen mit einer Unterschrift und einer Signatur von MacArthur. Der war sogar da. Und mit einer persönlichen Widmung. Ja, der Wert, die liegt zu Hause in der Vitrine, der Wert ist nicht nur der Inhalt der Bibel, sondern auch diese besondere Signatur. Es gibt viele Sammlerstücke, die nicht so wertvoll sind, aber was sie wertvoll macht, ist der, der sie unterschrieben hat. Nun, Shakespeare, kennen wir, ja, hat vor ein paar hundert Jahren gelebt und er hat viele gute Werke hinterlassen, die man liest und so weiter, aber er hat keine Unterschriften hinterlassen. Und es gibt auf der ganzen Welt nur 6 Dokumente mit einer Unterschrift von ihm. Und der Wert von einem Dokument mit seiner Unterschrift, selbst signiert von Shakespeare, beträgt heute 4,5 Millionen Euro. Einfach nur, was macht dieses Dokument so besonders? Nun, nicht das Papier, es ist die Signatur, wer unterschrieben hat. Der Gegenstand hat nicht viel Wert, sondern wer hat es signiert? Und genau das ist der Grund, warum du und ich, warum wir eine hohe Sicht von der Ehe brauchen. Die Ehe ist signiert von der Trinität. Die Ehe trägt die Unterschrift der Trinität. Kannst du dir das vorstellen? Von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und deswegen ist Ehe etwas Besonderes und etwas Gutes. Etwas, das Gott uns zur Freude und zum Genuss gegeben hat. Du musst eine hohe Sicht von der Ehe haben. Nun, vielleicht bist du Single und du denkst, okay, ich als Single? Ja, auch als Single musst du eine hohe Sicht von der Ehe haben. Vielleicht denkst du, okay, wie geht das? Nun, das äußert sich zum Beispiel darin, dass du keine intime Beziehung vor der Ehe beginnst. Warum? Es ist nicht richtig. Ja, das stimmt, aber das ist noch nicht der letztendliche Grund. Ich könnte schwanger werden. Das stimmt, aber das ist auch nicht der entscheidende Grund. Der entscheidende Grund ist, dass Ehe die Unterschrift der Trinität trägt. Und das macht Ehe so besonders. Eine hohe Sicht von der Ehe zu haben, bedeutet auch, wenn du auf eine Ehe hinarbeitest, dass du nicht darauf hinarbeitest, am ungleichen Joch zu ziehen. Das heißt, wenn du eine Ehe beginnst und startest, nicht wenn du schon verheiratet bist und feststellst, jemand war nicht gläubig oder so, oder kommst später zum Glauben, sondern wenn du eine Ehe beginnst, dann beginnst du eine Ehe nicht zu einem Ungläubigen. Warren Wiersbe, er hat folgenden Rat geprägt und er ist wirklich so gut. Ihr müsst euch, vor allem die noch heiraten wollen, ihr müsst euch das merken. Ein Foto machen von dem Zitat oder was auch immer. Er sagt zu jungen Leuten, wenn du nun heiratest und dabei dem Herrn gefallen möchtest, dann wähle einen solchen Partner, dem es gefällt, wenn du dem Herrn gefällst. Oh, so gut zusammengefasst. Das heißt, wenn du jemanden heiraten willst, dann stelle sicher, es gefällt dem anderen, er hat Freude daran, dass du dem Herrn gefällst. Oh, so gut zusammengefasst. Es würde so viel Leid von vornherein schon ausblenden. Nun, eine hohe Sicht von der Ehe brauchst du auch, wenn du verheiratet bist. Nun, du sollst die Freude und die Intimität und die Einheit der Ehe nicht außerhalb der Ehe leben, sondern innerhalb der Ehe mit deinem Ehepartner. Warum? Nun, nicht, weil du dir eine Geschlechtskrankheit einfangen könntest. Auch nicht, weil du dadurch andere verletzt. Das würdest du tun, ohne Zweifel. Auch nicht, weil es besser für eure Kinder ist. Weil eine gute Ehe gibt euren Kindern eine Stabilität. Nun, all das stimmt. Aber der Grund, warum du eine hohe Sicht von der Ehe haben musst, ist, Ehe, deine Ehe trägt die Unterschrift der Trinität. Von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Ehe reflektiert die Freude, die Einheit, die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum sollst du eine hohe Sicht von Ehe haben? Ehe trägt die Unterschrift der Trinität. Sie ist, man könnte sagen, handsigniert von Gott. Nun, lass uns einen Schritt weitergehen. Wenn die Ehe die Unterschrift der Trinität trägt, wenn Ehe der Platz sein soll, wo Freude und Erfüllung herrscht, wo neues Leben geboren wird und gepflegt wird, wo Stabilität gegeben wird, nun, wem ist das ein Dorn im Auge? Satan. Satan hat die Ehe in den blutigsten Kriegsplatz der Welt verwandelt. Nun, das, was das Herzstück von Gottes Abbild sein soll, beabsichtigt Satan am heftigsten zu verstümmeln. Die Sünde ruiniert alles, was Gott gut und schön gemacht hat. Und das, was Gott am stärksten reflektiert, ist am stärksten umkämpft. Dort, wo der Mensch die größte Freude und die lieblichste Intimität und die stärkste Einheit erfahren kann, dort, wo neues Leben entsteht, wo neues Leben wie ein junges Pflänzchen gepflegt wird, diesen Garten betritt Satan, der Feind Gottes, und verwandelt es in ein Schlachtfeld. Nun, die Ehe ist immer umkämpft. Egal, ob du 1,5 Monate verheiratet bist, wie unser jüngstes Paar, hier bei Leuchtturm, oder 39 Jahre wie Günther und Hannchen, oder fast 50 Jahre wie zwei Ehepaare, die uns heute auch besuchen. Einmal eine gute Ehezeit gehabt zu haben, ist keine Garantie, dass es so bleiben wird. Die Ehe ist immer umkämpft. Und Satan, er zielt auf die Reinheit der Ehe, auf die Intimität der Ehe, die gemeinsame Zeit in der Ehe, die Einheit, die Freude der Ehe, die Kameradschaft der Ehe. Satan will die Ehe in einen Trümmerhaufen verwandeln, weil sie die Unterschrift Gottes trägt. Und er hasst Gott abgrundtief. Und deine Ehe steht in der Gefahr, zu einer Wohngemeinschaft zu werden. Man arrangiert sich, verteilt Aufgaben, aber viel mehr ist dann auch nicht mehr da. Nun, stell dir die Trinität als eine Wohngemeinschaft vor. Ich habe fast Angst, sowas nur zu denken. Es ist irgendwie fast schon sündig, fühlt es sich an. Wo jeder irgendwie sich aneinander anschweigt, wo jeder seinen Job erledigt, wo keine Harmonie und keine Liebe und keine Einheit herrscht. So undenkbar. Nun, wenn die Ehe die Trinität widerspiegeln soll, dann ist es eine Sünde, die Ehe zu einem langweiligen, gleichgültigen, öden, lieblosen, freudlosen, spannungsgeladenen Ort zu machen. Ist nicht richtig. Und doch merken wir, wir leben nach dem Sündenfall. Wir leben in einem Spannungsfeld. Nun, wie meine ich das? Nun, das heißt, du musst nach einer Atmosphäre in der Ehe streben, eine Atmosphäre, wo Einheit ist, wo Freude ist, wo Intimität und Kameradschaft etabliert wird. Nun, weil das ist die Signatur der Trinität. Aber was tun, wenn das nicht der Fall ist? Nun, dann wirst du enttäuscht und entmutigt und frustriert und gibst den Kampf auf. Warum? Weil du das Handbuch nicht gelesen hast oder weil du die wichtige Stelle übersprungen hast. Und zwar, dass Ehe die Trinität reflektiert, aber nicht ersetzt. Die Quelle der Freude ist nicht die Ehe. Nun schreibt ihr das ganz dick hinter die Ohren. Die Quelle der Freude ist nicht die Ehe, sondern die Freude, die Kraft und der Ansporn, er kommt aus Gott. Die Ehe war nie dazu gedacht, Gott zu ersetzen, sondern nur Gott zu reflektieren. Aber genau das tun Menschen, nicht wahr? Wenn die Ehe nicht mehr das gibt, was sie zu bekommen erhoffen, dann ziehen sie den Schleudersitz. Ehe ist nicht die Quelle der Freude, sondern das Spiegelbild der Trinität. Nun, vielleicht bist du Single heute Morgen hier und du denkst, oh, okay, ich kann damit nicht so sehr viel anfangen. Nun, weißt du, ich kann dich trösten, weil Jesus, er lehrt, dass die Ehe nicht für alle Menschen vorgesehen sei. Aber im Allgemeinen sei sie für die meisten Menschen das Beste. Nun, jeder Mensch muss die Ehe in Ehren halten, weil sie den Originalstempel der Trinität trägt. Auch wenn nicht jeder Mensch heiraten wird oder heiraten soll. Nun, Gott hat den Menschen füreinander geschaffen. Das ist sein Plan und sein Plan ist gut. Aber das bedeutet, dass Single-Sein nicht minderwertig ist. Nun, lass mich dir drei Gründe nennen, warum Single-Sein nicht minderwertig ist. Der erste Grund ist, Jesus selbst, das vollkommene Abbild, war Single. Und er war nicht minderwertig. Der zweite Grund ist, die Ehe wird es nicht für immer geben, sondern nur hier für diese Weltzeit. In der Ewigkeit wird es die Ehe nicht geben. Das ist vielleicht für manche enttäuschend, aber wir werden sie nicht vermissen, auch wenn es dir schwerfällt, das zu denken. Und der dritte Grund, warum Ehe Single-Sein nicht minderwertig ist, ist, in 1. Korinther 7, Vers 7, da wünscht Paulus, jeder wäre Single, das heißt ungebunden, und hätte außergewöhnliche Möglichkeiten für den Dienst am Reich Gottes. Da waren zwei alte Frauen, die sich, große Glaubenshelden, die sich am Ende ihres Lebens getroffen haben und zusammen geplaudert haben. Die eine war Elizabeth Elliot, kennen sicherlich viele. Sie war verheiratet mit Jim Elliot, dem AUKA-Missionar, die Unerreichte erreichen wollen. Und beim ersten Kontakt haben viele der Männer ihr Leben verloren. Und sie erzählt von einem Gespräch, wo sie sich mit Gladys Aylward unterhielt, nämlich Missionarin aus China. Und Elizabeth Elliot, sie sagt, Gladys war schon 6 oder 7 Jahre lang als Missionarin in China tätig, bevor sie überhaupt an einen Ehemann dachte. Als ein britisches Missionsehepaar in ihrer Nähe arbeitete, beobachtete sie die wundervolle Beziehung, die sie in der Ehe führten, und wünschte sich das auch für sich selbst. Da sie eine Frau des Gebets war, betete sie ein schlichtes und direktes Gebet, dass Gott einen Mann aus England rufen solle, ihn direkt nach China schicken und um ihre Hand anhalten möge. Elizabeth sagt über Gladys Aylward, die zwei alten Ladies, die sich unterhielten, sie beugte sich auf dem Sofa, auf dem wir saßen, zu mir herüber. Ihre schwarzen Augen funkelten. Ihr knochiger kleiner Zeigefinger stach in mein Gesicht. Und dann sagte sie zu mir, ich glaube, Gott erhört Gebete. Er hat ihn gerufen. Und dann flüsterte sie ganz energisch, aber er ist nicht gekommen. Zwei großartige Frauen des Helden des Glaubens, die beide Gott verherrlichen. Als Single, in der Ehe oder als Witwe. Elizabeth Elliot, ja, sie war die Ehefrau, später als Witwe. Und Gladys Aylward als Single lange Jahre in China. Ehe wertet eine Person weder auf noch ab. Und wahre Männlichkeit oder wahre Weiblichkeit ist nicht abhängig von der Ehe, obwohl die Ehe wem ganz gut tut. Nun, du kannst deine Rolle als Mann oder Frau, ob verheiratet oder unverheiratet, so ausüben, wie Gott sie gedacht hat. Nun, wie sieht diese Rolle aus? Was hat Gott sich gedacht? Schaut nochmal in Vers 27. Es heißt, und wir lesen auch Vers 28, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun, Gott schuf unterschiedliche aber ergänzende Rollen. Das ist die zweite Wahrheit. Ja, die erste war zwei Geschlechter, ein Fleisch. Die zweite Wahrheit ist unterschiedliche, aber ergänzende Rollen. Nun, pass gut auf. Ich stelle dir eine Frage. Wer ist der Einzige, der selbst genügsam ist, der niemanden braucht? Niemanden, um glücklich zu sein, niemanden, um irgendwie ein Projekt zu erledigen, einfach niemanden braucht. Gott, oder? Würdet ihr zustimmen? Nun, aber Frage, tut das Gott, der Vater, dass er einfach niemanden braucht? Tut das Gott, der Sohn? Nein. Tut das der Heilige Geist? Einfach selbst genügsam aus sich selbst herausleben, ich brauche niemand anderen? Nein. Und genau das ist der Grund, dass Gott das für den Menschen nicht wollte. Gott wollte nicht, dass der Mensch selbst genugsam ist. Das heißt, sich selbst ausreicht, alles alleine schaffen kann. Und zwar weder in der Ehe, noch in der Gemeinde, noch in der Gesellschaft. Abbild Gottes zu sein in zwischenmenschlichen Beziehungen bedeutet, dass wir unterschiedliche, aber ergänzende Rollen haben. Warum? Weil die Trinität so funktioniert. Nun, wofür braucht der Mensch Hilfe? Schaut nochmal in Vers 28. Es heißt dort, Gott segnete den Menschen. Nun, nur eine kleine Randnotiz. Wir gebrauchen das Wort segnen so oft. Vermutlich hast du es heute Morgen auch schon gebraucht, ohne es gemerkt zu haben. Und wir sind uns gar nicht bewusst, was wir damit oft sagen, was wir meinen. Herr, segne das Essen. Hast du auch schon gebetet? Vielleicht heute Morgen beim Frühstück. Oder Herr, segne Bruder X, Schwester Y. Hast du auch schon gebetet? Vielleicht nicht heute, aber gestern. Nun, was bedeutet es? Was bedeutet der Segen? Nun, hier sehen wir, dass Gott segnet. Was bedeutet es, dass Gott segnet? Das ist ganz einfach. Wie sieht der Segen Gottes aus? Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und regiert. Das heißt, der Mensch soll seinen ursprünglich geschaffenen Zweck erfüllen. Das ist Segen. Der Mensch soll seinen ursprünglich von Gott geschaffenen Zweck erfüllen. das, wozu Gott ihn geschaffen hat. Und wenn wir darum beten, dass Gott das Essen segnet, meinen wir, auch wenn wir es vielleicht nicht meinen, genau das, nämlich, dass das Essen an uns das erfüllt, wozu Gott das Essen geschaffen hat, richtig? Nämlich uns zu stärken, uns Energie zu geben, dass wir Freude daran haben. Das ist, wenn du für andere betest, Herr, segne diese Person. Was meinst du, auch wenn du es nicht weißt? Es bedeutet, dass sie so funktioniert, wie Gott sie gedacht hat, wie sie funktionieren soll. Nun, Gott segnet den Menschen und er sagt, regiert über die ganze Erde und erfüllt sie. Ja, das heißt, mit weiteren kleinen Babys, die auch alle Abbilder Gottes sind. Nun, und offensichtlich sollte der Mann diese Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, nicht alleine bewältigen sollen, können. Offensichtlich, Gott wollte, dass der Mann es alleine nicht kann. Nun, niemand soll selbst genügsam sein, weder der Mann noch die Frau. Der Mann sollte es nicht alleine schaffen können und die Frau ebenfalls nicht. Sondern Gott will, dass beide zusammen als passende Partner diese Aufgabe bewältigen. Nun, wir könnten sagen, Gott hat eine Identität gegeben, Mensch, Abbild Gottes. Er hat einen Auftrag gegeben, Vers 28, zu regieren und die Erde zu bevölkern. Aber wie kommen wir von A nach B? Durch zwei Geschlechter und zwei Rollen. Zwei Geschlechter und zwei Rollen. Unterschiedliche, aber ergänzende Rollen. Nun, Gott wollte, vielleicht denkst du manchmal, oh, es würde so viel einfacher gehen, das alleine zu machen. Es gibt viel weniger Probleme. Nun, Gott wollte dich nicht ärgern, weder den Mann noch die Frau, sondern er wollte unterschiedliche, ergänzende Rollen schaffen, damit du dankbar bist für den anderen, der dir hilft. Damit du Freude hast, dass dir jemand anders hilft. Damit du Wertschätzung dem entgegenbringst, der dir hilft. Nun, wie sieht die Rolle des Mannes aus? Wie sieht die Rolle der Frau aus? Nun, man könnte sagen, unterschiedliche, aber ergänzende Rollen. Ja, man könnte sagen, Mann und Frau, sie spielen im selben Team. Sie haben nur unterschiedliche Rollen, wie in einer Fußballmannschaft. Der Stürmer, er braucht den Abwehrspieler oder den Torwart und umgekehrt. Sie haben unterschiedliche Rollen, aber beide spielen im selben Team. Beide wollen gewinnen. Beide ergänzen einander und wir dürfen die Rollen nicht gegeneinander ausspielen. Nun, Mann und Frau sind unterschiedlich, das brauchen wir nicht sagen. Der Körper ist unterschiedlich, der Körperbau ist unterschiedlich. Hatte mich ein bisschen belesen und habe festgestellt, selbst das Gehirn ist unterschiedlich. Männer haben 7-mal mehr graue Substanz, Frauen haben 10-mal mehr weiße Substanz. Das weibliche Gehirn kann Sprache und Emotionen besser verarbeiten. Beide Gehirnhälften, die sind mit einer Brücke verbunden, die sehr dick ist und wo die Verbindung sehr schnell geht. Sie können mehrere Prozesse gleichzeitig verarbeiten. Das männliche Gehirn ist ein bisschen anders. Da sind die Verbindungen innerhalb der Gehirnhälften stärker, nicht so sehr zwischen den Gehirnhälften. Das heißt, sie können besser lokal denken, in der Regel sich besser fokussiert auf eine Arbeit konzentrieren, räumliche Vorstellungsvermögen und so weiter. Nun, dann ist der Hormoncocktail, der das Gehirn überflutet, auch anders bei Mann und bei Frau. Männer haben einen höheren Testosteronspiegel, macht sie risikobereiter und wettbewerbsfähiger. Frauen haben einen erhöhten Östrogenspiegel, sorgt für mehr emotionale Sensibilität und dass sie fürsorglich sind. Und der ganze Körper der Frau ist so ausgelegt, dass sich Leben einnisten kann, heranreifen kann, geboren wird, gehegt und gepflegt wird. Und selbst wenn kein Kind geboren wird. Und der ganze Hormonhaushalt ist darauf ausgelegt, alle 4 Wochen, von der Pubertät bis in die Wechseljahre, ist 1/3 des gesamten Lebens. Nun, Gott hat es so gemacht. Das Denken ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Wie Probleme gelöst werden, ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Nun, Frage, wie geht unsere Gesellschaft mit den Unterschiedlichkeiten um? Wozu neigt man? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Tendenz ist, man unterschlägt die Unterschiedlichkeit und sagt, Mann und Frau sind gleich. Es gibt keine Unterschiede. Und das ist ungesund. Das andere Gegenteil ist, diese Unterschiedlichkeiten gegeneinander auszuspielen. Es beginnt schon auf dem Schulhof der Erstklässler, wo man sich einander ärgert, ein Geschlecht gegen das andere. Aber das ist erst seit der Sünde so. Und das ist nicht, was Gott sich gedacht hatte. Vielmehr hat Gott sich gedacht, dass die Unterschiedlichkeiten anerkannt werden, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie als Ergänzung gesehen werden und nicht als Behinderung. Nun, wie harmonieren diese beiden Rollen miteinander? Lass uns ins zweite Kapitel übergehen. Und ich möchte nur den Vers 18 hier lesen. 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Nun, wir haben jetzt nicht die Zeit, hier mehr darauf einzugehen. Wir werden uns dieses Kapitel ein bisschen genauer anschauen, wenn wir ins zweite Kapitel hineinkommen. Aber was wir immer falsch verstehen, ist das Wort Gehilfin. Ja, wenn wir an irgendwie eine Gehilfin denken, ja, denken wir vielleicht jemand, der meine Wäsche macht, jemand, der den Tisch deckt, jemand, der hinter mir das Geschirr abspült, jemand, der den Müll rausbringt und hinter mir aufräumt. Das ist wie ein Diener. Ja, deswegen sehen wir diese Rolle als erniedrigend, minderwertig und demütigend. Aber das ist nicht, was das meint. Das Wort im Hebräischen ist Azar. Es wird 16 Mal verwendet im Alten Testament. Und es wird in der Mehrzahl für Gott verwendet. Gott ist meine Hilfe. Nun, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sich geniert, sich Hilfe zu nennen? Oh nein, überhaupt nicht. Es ist für Gott nicht erniedrigend, nicht demütigend, eine Hilfe zu sein, sondern eine Hilfe zu sein ist eine Freude, weil diese Hilfe ist eine Stütze. Ohne diese Hilfe würdest du es nicht schaffen. Mit diesen Augen musst du das Wort Hilfe ansehen. Deine Frau ist nicht ein Fußabtreter, sondern ein gleichwertiges Gegenüber, eine Hilfe, ohne die du den Auftrag nicht erfüllst. Nun, dann beschreibt Kapitel 2, wie diese Rollen aussehen. Der Mann, er hat eine liebevolle, leitende Rolle. Es wird dadurch deutlich, wir haben jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen, aber dadurch deutlich, dass der Mann zuerst geschaffen wird. 1. Korinther 2, da gebraucht Paulus genau dieses Argument der Schöpfungsordnung, um zu sagen, dass die Frau nicht lehren oder nicht predigen soll. Nun, nicht, weil sie es nicht könnte, sondern weil es eine Schöpfungsordnung ist, die Gott festgelegt hat. Wir sehen, der Mann ergibt Eva den Namen, was deutlich macht, dass er die Leitungsposition innehat. Und dann sehen wir, dass die Frau eine unterstützende, helfende, unterordnende Rolle einnimmt. Nicht wertend, sondern diese Rolle kommt ebenfalls aus der Trinität. Nun, Christus hat sich untergeordnet. Hat es Christus einen Zacken aus der Krone gebrochen, dass er sich dem Vater untergeordnet hat? Nun, nicht im Geringsten. Und weil diese unterordnende Rolle die Frau in eine schwächere Position versetzt, das ist der Grund, dass Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig, ja, hier ist das Wort mit Vernunft, das heißt, sie kennend, einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Warren Wiersbe, er sagt, in Bezug auf Mann und Frau und gemeinsam als Ehepaar zu dienen, sagt er folgenden Satz. Er sagt, denken Sie daran, das Beste, was Sie für Ihren Dienst tun können, ist eine gottgemäß lebende Familie zu bilden. Und das Beste, was Sie für Ihre Familie tun können, ist ein Dienst in der Gemeinde, durch den Gott verherrlicht wird. Und nun kommt die Aussage, auf die ich hinaus wollte. Er sagt, Familie und Dienst sind Freunde und keine Gegner. Und es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. In anderen Worten, es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Wenn ihr ein Ehepaar seid, dann ist der Dienst der Frau auch der Dienst des Mannes. Wenn ihr ein Ehepaar seid, dann ist der Dienst des Mannes auch der Dienst der Frau. Paulus sagt in Philippa, niemand sehe auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und wir sehen unterschiedliche ergänzende Rollen. Und das Prinzip, es trifft nicht nur auf die Ehe zu. Das Prinzip trifft auf die Gemeinde zu, auf die Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde. Das Prinzip trifft auf den gesamten Dienst in der Gemeinde zu. Paulus wendet dieses Prinzip sogar an über die Geistesgaben in Korinther. Und er sagt, hey, Gott hat euch Geistesgaben gegeben, aber ihr neigt dazu, diese Unterschiedlichkeit gegeneinander auszuspielen. Aber nein, das Evangelium bringt sie zusammen und akzeptiert und respektiert, weil beide auf dasselbe Ziel zusteuern. Nun, lasst uns nochmal zurückgehen, ein letztes Mal in 1. Mose 1, Vers 27. Und wir wollen sehen, nun, wie sieht es aus in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Und das ist unser letzter Punkt. Und zwar, Gott will, dass wir in einem wertschätzenden Umgang miteinander als Menschen umgehen. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Nun, die Tatsache, dass der Mensch Abbild Gottes ist, gibt dem Mensch ungeheuren Wert, wie dieses Leonardo da Vinci Gemälde. Nicht, weil die Farbe so kostbar ist oder der Pinsel, sondern weil der Künstler ihm Wert gegeben hat. Nun, und dann stellt sich die Frage, hat der Mensch mit dem Sündenfall die Ebenbildlichkeit verloren? Und Gott beantwortet diese Frage. In 1. Mose Kapitel 9, Vers 6 macht Gott sehr deutlich und sagt, nein, der Mensch hat die Ebenbildlichkeit nicht verloren. Sie ist nur verderbt. Man könnte sagen, sie ist infiziert wie ein Computervirus, das einen Computer völlig lahmlegt, damit der nicht mehr seinen Zweck erfüllt. Und Gott sagt dort, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Und nun kommt der Satz, zwar nach dem Sündfall, nach Noah, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Nun, was ist der Grund, dass du und ich, dass wir nicht raus auf die Straße gehen und einander umbringen? Es ist nicht so nett. Das ist nicht der Grund. Es ist so grausam. Nun, das trifft zu, aber das ist auch nicht der Grund. Der Grund ist, dass jeder Mensch Abbild Gottes ist. Jakobus 3, Vers 9, da fasst Jakobus es nochmal zusammen. Und er sagt, die Zunge kann kein Mensch bändigen. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr fluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Sprüche 14, Vers 31 sagt genau dasselbe. Wer den Schwachen unterdrückt, wer lästert den? Das war unsere Schriftlesung vor ein paar Wochen. Der lästert seinen Schöpfer. Und Sprüche 17, Vers 5, ich glaube, es war vor 3 oder 4 Wochen unserer Schriftlesung. Wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Nun, der Grund, warum du über deine Lehrer nicht lästern sollst, ist nicht, weil es sich nicht angebracht ist, sondern weil du Gott damit verspottest. Der Grund, warum du deinen kleinen Bruder und deine kleine Schwester nicht ärgern sollst, ist, weil sie Abbild Gottes sind. Der Grund, warum du deine Nächsten nicht zusammenstauchen sollst, ist, er ist Abbild Gottes. Auch wenn er sich nicht verhält wie Abbild Gottes. Sehen wir besonders deutlich an Jesus. Als er am Kreuz ist, er lässt keinen von all denen, die sagen, ans Kreuz mit ihm, ungerechtigterweise. Er schreit sie nicht an, er staucht sie nicht zusammen, sondern er überlässt es gerecht. Sie werden ihre Konsequenzen tragen, aber er respektiert sie als Abbild Gottes. Und dann Sprüche 17, Vers 6. Der war auch vor ein paar Wochen dran. So ein toller Vers. Und ich dachte, oh wow, der ist wirklich großartig. Da heißt es, Kindeskinder sind eine Krone der Alten und Ehre und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Und hier werden beide Generationen angesprochen. Das heißt, jede Generation soll die andere als wertvoll ansehen. Jede Generation sieht die andere als kostbar, als wertvoll an. Das nächste Mal, wenn du in einen Konflikt hineinschlitterst, stell dir die Frage, wie ist meine Haltung dem anderen gegenüber? Ist sie wertschätzend? Das nächste Mal, wenn du schadenfroh bist oder wenn dich jemand ärgert, wenn du auf jemanden herabblickst, stell dir die Frage, habe ich demjenigen Wertschätzung entgegengebracht? Er ist Abbild Gottes. In Matthäus 22, Vers 37, das ist die Parallelstelle, von der die Alex heute Morgen vorgelesen hatte, da stellt ein Gesetzeslehrer Jesus die Frage, welches ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, das ist das Grundgesetz Gottes. Nun, und Frage, wir kehren wieder zurück. Wo kommt dieses Grundgesetz Gottes her? Aus 1. Mose 1, Vers 27. Das ist unser Text. Gott schuf den Menschen in seinem Bild mit einer Verpflichtung gegenüber Gott. Und Gott schuf beide als Abbild mit einer Verpflichtung füreinander. Das heißt, Gott will, dass du mit deinem Nächsten wertschätzenden Umgang pflegst. Wertschätzung äußert sich in Dankbarkeit. Wertschätzung äußert sich dadurch, dass du ihn respektierst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern das des anderen. Nun, es ist sehr spannend zu sehen, überall, wo das Christentum Einfluss hatte, wurde die menschliche Würde hochgehalten. Wenn wir ein bisschen durch die Kirchengeschichte hindurchgehen, stellen wir fest, es waren die Christen, die den Kindern Würde schenkten und sich um Kinder kümmerten. Sogar heute um die AIDS-Waisen in Afrika. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineingehen, stellen wir fest, es waren Christen von dieser Theologie, dass der Mensch Abbild Gottes ist, die begannen, sich um Kranke zu kümmern. Die meisten ersten Krankenhäuser waren christliche Krankenhäuser. Es waren Christen, die begannen, sich um die Pflege der Alten zu kümmern. Bis heute die Diakonie. Es waren Christen, die sich um verwundete Soldaten kümmerten. Nun, was die meisten nicht wissen ist, die meisten Menschen in der Antike, selbst im Mittelalter und danach, fielen im Krieg nicht, weil sie verletzende Wunden, weil sie getötet wurden, sondern die meisten fielen, weil sie das Lazarett nicht überlebten. In der Schlacht von Inkermann, da wird berichtet, dass 8000 britische Soldaten über 3 Stunden ihrer Stellung gegenüber 35.000 russischen Soldaten verteidigten. Und dann kamen die Franzosen zu Hilfe, die fremden Legionäre, und zwangen einen Rückzug. Und in dieser Schlacht heißt es, dass 480 britische Soldaten starben, aber es waren 1859, die verletzt wurden. Und dies wurden alle in das türkische Skutari, das ist heute ein Stadtteil von Istanbul, gebracht, wo die meisten gestorben wären. Aber Florence Nightingale, Christin, überzeugt von dem Mensch als Abbild Gottes, sie begann während des Krimkrieges, den britischen Soldaten zu helfen. Sie sorgte für frisches Obst, für Gemüse, sie kochte, sie sorgte für saubere Bettwäsche und sie pflegte die Wunden, weil die in der Regel nach wenigen Tagen von Maden voll besetzt waren. Es waren die Christen, die sich für die Abschaffung der Sklaverei stark gemacht haben. Und zwar geprägt von dieser Theologie, der Mensch ist Abbild Gottes. Nun, es war bereits 1727, da haben die britischen Quäker ihre offizielle Missbilligung des Sklavenhandels zum Ausdruck gebracht. 1774 prangerte John Wesley die Sklaverei als die Summe aller Schandtaten an. und beschrieb ihre Missstände in einem öffentlichen Pamphlet. Heute würde man Flyer sagen. Nun, heute sind es auch die Christen, die sich für ungeborenes Leben stark machen. Warum? Weil der Mensch Abbild Gottes ist. Eine so hohe Würde, Gottes Abbild zu sein als Mann und Frau in zwischenmenschlichen Beziehungen, bedeutet, wir haben zwei Geschlechter, ein Fleisch. Du musst eine hohe Sicht von Ehe haben, weil Ehe die Signatur der Trinität trägt, das Logo, das Emblem, die Unterschrift. Und deswegen ist sie extrem umkämpft. Du musst dir bewusst sein, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass unterschiedliche, aber ergänzende Rollen gegeben sind. Mann und Frau spielen im selben Team, sie haben nur unterschiedliche Rollen. Und Gott will, dass wir diese Unterschiedlichkeit anerkennen, wertschätzen und sie dankbar annehmen und nicht als Behinderung sehen. Und was bedeutet es im zwischenmenschlichen Bereich? Es bedeutet, dass du und ich, dass wir wertschätzend mit dem anderen umgehen, weil jeder Abbild Gottes ist. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten und dann das nächste Lied singen, wo wir das zum Ausdruck bringen, nämlich niemand ist größer als du, niemand im Himmel, niemand auf Erden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Bedienungsanleitung vom Hersteller aus 1. Mose 1, Vers 27, wo du zum Ausdruck bringst, dass wir dein Abbild sind, wozu wir geschaffen sind, um dir Ehre zu geben, um dich wiederzuspiegeln. Und du hast uns geschaffen als Mann und Frau in zwischenmenschlichen Beziehungen und für zwischenmenschliche Beziehungen. Und Herr, wir sind uns bewusst, dass diese Wahrheiten in unserer Zeit, in unserer Kultur heftig umkämpft sind und angefochten sind. Herr, alle möglichen Menschen wollen uns vom Gegenteil überzeugen. Aber Herr, wir haben es so notwendig, in deine Bedienungsanleitung hineinzusehen und diese Unterschiede als ergänzende Rollen anzunehmen und wertzuschätzen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das ein Licht auf unserem Weg ist, das uns anleitet, wie wir als Menschen miteinander umgehen und das selbst in einer gefallenen Welt. Lass uns dir die Ehre geben als dein Abbild. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.